Ja, herzlich willkommen zum Vortrag über die Jodfigur und ihre verborgenen Potenziale. Die Jodfigur, noch lauter, ja? Also, die Jodfigur oder der Fingerzeig Gottes, die ist die spirituellste, aber auch die am schwierigsten zu lebende Aspektfigur, die ein Horoskop zu bieten hat. In der Radix taucht diese Figur nicht durch Zufall auf, sondern hat eine bedeutende Rolle im Familiensystem. Und sie enthält einfach die Botschaft, dass die Familie bzw. die Sippe an einem Wendepunkt steht. Und wie komme ich dazu, dass ich genau über dieses Thema spreche? Natürlich habe ich selbst eine Jodfigur im Horoskop. Und dann, als ich begonnen habe, mich mit dieser Aspektfigur auseinanderzusetzen, habe ich begonnen eben auch zu verstehen, warum mein Leben bisher so verlaufen ist. Und allein das Bewusstsein dafür hat mir persönlich schon geholfen zu lernen, damit besser umzugehen. Und auch durch Aufstellungen und energetische Arbeiten konnte ich da bereits einiges bereinigen. Und ihr wisst ja, wenn der Pluto dann durch den Wassermann geht, dann haben wir dann neue Möglichkeiten der Heilung über Frequenzen, aber auch Schwingungen. Und da sind dann eben Themen, die man auf einer anderen Ebene auch noch auflösen kann. Also da kriegen wir neue Möglichkeiten. Ja, im heutigen Vortrag erzähle ich euch, wie ist so eine Jodfigur aufgebaut. Dann, wie wirkt diese Jodfigur? Wie deutet man sie? Und im Anschluss, da würde ich euch gerne ein Praxisbeispiel aus einem Familiensystem zeigen, von einer Kundin von mir. Und zwar haben wir da die Tochter, den Vater und dann die Großeltern. Und ich bin schon mal gespannt, was ihr da sagt. Ich finde, es ist sehr interessant, wenn man dann ein ganzes Familiensystem sieht. So, dann kommen wir zum ersten Teil. Also was ist diese Jodfigur jetzt und wie ist es aufgebaut? Wie ist diese Figur aufgebaut? Also das Wort Jod bedeutet Hand und ist eben hebräisch. Und jetzt zeige ich euch da diese Jodfigur. Und zwar, sie besteht aus einem Punkt, das kann eben der Aszendent, der MC sein oder ein Planet, der wiederum mit zwei Quinkunxen verbunden sind. Und diese Quinkunxe sind wiederum mit einem Sextil verbunden. Ja. Und ich weiß, viele Astrologen arbeiten nicht mit dem Quinkunx, deswegen möchte ich es ganz gern kurz erklären. Es ist einer der wichtigsten Nebenaspekte. Und er bedeutet Unverbundenheit, also in Englisch in conjunct. Und unverbundene Zeichen wurden eben in der klassischen Astrologie als peregrin, also als einander fremd bezeichnet. Und genau das ist eben der Hauptansatz, der diese Figur mit sich bringt, also dieses Quinkunx. Also zwei eigentlich fremde Energien werden miteinander verbunden. Und daher gilt eben der Quinkunx als eher schwieriger Aspekt und wird auch als Sehnsuchtsaspekt bezeichnet. Als Sehnsuchtsaspekt, genau. Und das ist eben darauf, also kommt davon, weil die beteiligten Planeten, die begreifen eben diese unterschiedliche Welt einfach nicht. Und jedes Kreuz, also Kardinal, Fix oder Variabel, möchte eben die Probleme auf eine andere Art und Weise lösen. Und das verstärkt einfach die Spannung dieses Aspekts. Und der Quinkunx, der liegt zwischen dem Trigon, also wir wissen, ein Trigon liegt auf 120 Grad und zwischen der Opposition, die Opposition ist 180 Grad und der Quinkunx eben auf 150 Grad. Ja? Und wir wissen, das Trigon ist jupiterhaft, die Opposition ist hart saturnisch und die Spannung, die dieses Quinkunx enthält, das wird einfach durch Informationen überwunden. Also durch Erfahrungen und deren Auswertungen wird langfristig ein Entwicklungsprozess in Gang gesetzt und Menschen, die so einen Aspekt haben, die suchen nach Ursachen und forschen nach Ergebnissen. Und dabei entsteht eben ein langer Denk- und Erkenntnisprozess, der nach einem sinnvollen Weg sucht. Und aus dieser anfänglichen Projektion, da entwickelt sich mit der Zeit eine Vision. Also Trigon ist jupiterhaft, beziehungsweise die Sinnsuche. Opposition ist saturnisch, also die Klarheit. Und man möchte diese Unklarheiten beseitigen und ist deswegen immer auf dieser Suche. Das heißt, solange man zwischen Unklarheit und Sinnsuche hin und her pendelt, ist immer eine Unsicherheit vorhanden. Und das drängt wiederum auf eine Entscheidung und das bringt die Neigung mit sich, die Aufmerksamkeit allein auf die verpassten und nicht verwirklichten Möglichkeiten zu richten. Und jeder von euch arbeitet natürlich mit dem Sextil. Wir wissen, das Sextil ist entweder nach innen oder nach außen gerichtet. Also man handelt sofort oder auch nicht. Aber aufgrund der unterschiedlichen Kreuze ist trotzdem eine kleine Spannung vorhanden. Also wenn ihr schaut, wir haben hier jetzt zum Beispiel Stier und Krebs im Sextil. Der Stier ist ein fixes Zeichen und der Krebs ist Kardinal. Und das macht eben diese kleine Spannung. Und ihr kennt ja eben bekannte Aspektfiguren, so wie ein geschlossenes Trigon. Da stehen eben die Planeten immer im selben Element, aber wir haben drei Kreuze. Und beim geschlossenen Quadrat oder im großen Kreuz, da haben wir nur ein Kreuz. Das heißt Kardinal, fix oder variabel, aber vier Elemente. Und zwei davon sind nach innen gerichtet und zwei nach außen gerichtet. Und das macht dann die Spannung aus. Und wenn jetzt diese Orientierung und die Art, wie die Planeten auf der gleichen Linie reagieren, wenn die eben gleich sind, dann besteht eben nahezu reibungsloses Zusammenwirken. Ja? Und es gibt dann keine Spannungen. Und die Kreuze haben eben mit der Verarbeitung von Problemen zu tun. Ja? Also durch ein Trigon entsteht eben keine Spannung auf den Kreuzen. Und wir wissen, ein geschlossenes Quadrat oder ein T-Quadrat ist nicht leicht handzuhaben. Aber es ist noch immer leichter zu leben als eine Jodfigur. Und das, weil da haben wir eben nur diese eine Polarität, also ein Kreuz. Und wenn ich euch jetzt hier zeige, ein Beispiel. Also wie schaut jetzt diese Jodfigur aus? Also wir haben mindestens drei Planeten. Wir haben drei verschiedene Kreuze, also Kardinal, Fix und Variabel. Wir haben auch drei verschiedene Elemente und entweder ist das eine Ende, also wo, wenn wir hier sehen, Krebs ist zum Beispiel nach innen gerichtet, wenn das eine Ende eben nach innen gerichtet ist, dann ist das andere eben nach außen gerichtet. Ja? Und da haben wir es eben mit acht verschiedenen Welten zu tun, in der es keinerlei Übereinstimmung gibt. Also die Neigung zu agieren und reagieren ist völlig unterschiedlich und das führt eben zu Turbulenzen, zu Unruhe, zu Unsicherheit und auch zu Instabilität. Und wenn wir uns jetzt dieses Beispiel hier anschauen, mit einer Jodfigur mit Krebs, Schütze und Wassermann. Der Krebs steht an der Spitze und von dort aus werden die zwei Quinkungse gebildet, eines zum Schützen und eines eben zum Wassermann. Und wir wissen, der Krebs ist eben ein nach innen gerichtetes Zeichen, also abwartend. Und der Schütze und der Wassermann sind nach außen gerichtet. Die wollen sofort aktiv werden und was machen. Ja? Und wir haben hier die Elemente Wasser, Feuer und Luft. Und da entsteht eben die Spannung durch die unterschiedliche Orientierung des Elementhintergrunds. Sowie den Unterschied zwischen nach innen und nach außen gerichtet. Ja? Und um mit dieser Spannung jetzt gut umzugehen, ist es einfach wichtig, die am besten eines dieser Kreuze zu nutzen, und weil jedes Kreuz hat seine eigene Verarbeitungsweise. Und wenn wir uns jetzt anschauen, der Krebs, der ist Kardinal, für ihn ist es zum Beispiel wichtig, was man über ihn denkt, der muss sich in seiner näheren Umgebung wohlfühlen, um dann entsprechend handeln zu können. Der Wassermann ist fix, der ist wiederum auf Menschen bezogen und nach dem Bedürfnis nach geistigem Austausch. Und der Schütze ist variabel, der verbindet die gesammelten Informationen, um diese der ganzen Welt zu präsentieren. Und alle Planeten, die an dieser Jodfigur noch beteiligt sind, die neigen dazu, sich einzumischen, sobald ein Planet aktiviert wird. Und der Planet arbeitet ja nicht nur mit seiner eigenen Energie, sondern eben auch mit der Energie des Zeichens, in dem er steht. Und wenn jetzt dieser Planet im Krebs aktiviert wird, dann werden die Planeten im Schütze und im Wassermann ebenfalls aktiviert. Und die wollen dann auch was tun. Also der Krebs, der will aus seinem eigenen Gefühl heraus etwas betrachten Und wenn das der Fall ist, will der Wassermann dagegen Einwände erheben und sagen, ja, er möchte es aus einer mentalen Sichtweise sehen, die Dinge. Also wir haben da zum Beispiel Kopf gegen Bauch. Und wie gesagt, Planeten im Krebs, die richten sich auf die nähere Umgebung aus und sind eher konservativ eingestellt. Und der Schütze, der will wiederum über seinen Horizont blicken und die Dinge aus einer höheren Warte betrachten. Und so will eben der eine Teil dieser Aspektfigur aktiv werden und was unternehmen, während der andere eben abwartend ist und schaut, was einmal passiert. Und ungefähr so kann man sich das vorstellen. Also da kommen unheimlich viele Spannungen zugleich hervor. Und da besteht dann einfach die Notwendigkeit, diese Problematik ins Reine zu bekommen. Genau. Ja, und wie wirkt jetzt so eine Jodfigur? Wenn man sich jetzt so das denkt aus der Familien- und Generationsproblematik. Also ich habe schon gesagt, Jodfiguren, die tauchen ja nicht durch Zufall auf in so einem Geburtshoroskop. Die spielen eine sehr wichtige Rolle in der Art und Weise, also sie spielen eine sehr wichtige Rolle, was die Art und Weise angeht, wie eben die Familienthemen über mehrere Generationen Gestalt annehmen und sich dann auswirken. Und Menschen mit Jodfiguren, die haben einfach das Gefühl, Fragen beantworten zu müssen, die aber nicht von ihnen selbst kommen. Also diese Fragen, die weisen dann auf die Familienprobleme hin, in welche sie dann tief verstrickt sind. Ja? Und wenn diese Themen verdrängt werden, dann arbeiten die trotzdem unbewusst weiter und die suchen aber auch ein Ventil. Und zum Beispiel bei Uranus kann sich das in Form von Irritationen, Unruhe, aber auch von einem enormen Freiheitsdrang auswirken oder bemerkbar machen, ohne dass das der Person bewusst ist. Und in Familien, in welchen das Thema über Generationen unterdrückt wurde, da kommt dann früher oder später ein Kind zur Welt, welches eben mit dieser Jodfigur konfrontiert wird. Also das kommt dann eben auf die Welt und hat diese Jodfigur im Horoskop. Und das kann aber auch mit unaspektierten Planeten sein. Also da kann man auch drauf achten, aber ich gehe heute nur auf die Jodfigur ein. Das würde sonst den Rahmen sprengen. Und dieses Kind mit dieser Jodfigur, das wurde eben beauftragt, dieses Thema bzw. die Probleme der vorherigen Generationen aufzugreifen und eine Lösung dafür zu finden. Also egal, ob es das möchte oder nicht, das passiert einfach. Ja? Und man muss sich dann diesem Thema stellen und das aufarbeiten, und weil es einfach nicht mehr verdrängt werden kann. Und für das Kind selber ist das überhaupt nicht greifbar, was da passiert, und man kann sich daran auch an nichts orientieren. Und so eine Jodfigur, die absorbiert enorm viel Energie, also mehr als jede andere Aspektfigur. Also das benötigt sehr viel Aufmerksamkeit. Und wenn man dann so die Horoskope von den Vorfahren erforscht, dann wird man draufkommen, dass sich diese Themen im Horoskop immer wieder finden. Also das wiederholt sich auch, ja. Und es ähneln sich auch sogar die Horoskope. Und die Vorfahren, die sind praktisch in diesen Mustern gefangen und diese Themen werden nicht bewusst wahrgenommen, beziehungsweise wollen auch nicht wahrgenommen werden, ja. Und es kann dann eben auch vorkommen, dass das Thema womöglich auch eine Generation überspringt und erst bei einem Kind oder mehreren später auftaucht. Ja? Und eins ist sicher, da wo die Jodfigur im Horoskop eines Kindes auftaucht, da ist Chaos und Erziehungsprobleme schon vorprogrammiert. Ja? Also die Kinder mit den Jodfiguren, die fallen immer auf. Und man könnte jetzt einfach sagen, ja, die Eltern hätten das eigentlich schon auflösen können oder aufarbeiten, damit die Kinder dann nicht damit zu kämpfen haben. Aber ganz so einfach ist das nicht, weil da spielt eben Kultur, Religion und auch weitere Lebensumstände eine große Rolle, in die man halt so hineingeboren wurde. Und das kann zum Beispiel sein, wenn man in einem Land geboren wurde, wo Individualität gar keine Rolle spielt. Denkst du mal an arabische Länder, wo die Frau einfach verheiratet wird und einfach Ehefrau sein soll und dann ihre wahre Berufung gar nicht leben kann. Oder Kriegsgebiete. Also da Da ist das Thema Individualität eher im Hintergrund, nur als Beispiel. Ja, und Jod-Figuren, die beinhalten immense Talente, die einfach gelebt werden wollen. Ja? Und durch diese Verdrängung von den vorherigen Generationen entsteht so eine Art Energiestau. Das heißt, also die Planeten, die wollen sich weiterentwickeln und das Kind kann sogar berühmt werden mit dieser Jodfigur. Und jetzt habe ich ein paar Beispiele mit Menschen mit Jodfiguren, die berühmt geworden sind. Zum Beispiel C.G. Jung, dann Prinzessin Diana, Prinz William, die holländische Astrologin, die Cara Hamakat-Zondag. Ja, genau. Genau. Und die amerikanische Astrologin Carol Rushman, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, sie hat mit der Astrologie begonnen und als ihre Jodfigur ausgelöst wurde, da hat sie begonnen, astrologische Vorträge über Eklipsen zu halten. Und zum damaligen Zeitpunkt hat es noch kaum jemand gemacht und anfangs war kaum jemand bei dem Vortrag dabei. Und je öfter sie den Vortrag gehalten hat, desto öfters, also desto mehr Leute sind dann gekommen, bis es dann um die 500 waren bei den Vorträgen. Ich glaube, so in den 70er Jahren herum war das. Und dann ist man auf sie aufmerksam geworden. Also die AFA hat sie dann in den Vorstand berufen. Das ist die American Federation of Astrologers. Und das ist so wie der DAV oder der ÖAV. Und solche Auswirkungen kann einfach eine Jodfigur auch mit sich bringen. Ja? Und wenn wir jetzt noch einmal zu dem Familiensystem zurückkommen, also viele Kinder kommen auf die Welt, also die mit einem Jod auf die Welt kommen, da ist es so, dass sich die Eltern gar nicht mit diesen Themen beschäftigen, also mit den Familienmustern. Und die leben dann oft das, was nicht zu ihnen passt, beziehungsweise haben nicht den Willen, sich weiterzuentwickeln. Die Familie kann dabei völlig normal erscheinen und sich ihren verborgenen Themen aber gar nicht bewusst sein. Ja? Und das Kind, das bringt diese Themen, die eben im Ungleichgewicht sind, schon sehr früh auf unbewusste Weise zum Vorschein. Und wenn die Eltern, also wenn die das verdrängt haben, dann werden sie mit diesem Kind eben schon, wie gesagt, Schwierigkeiten haben. Das Kind deckt jedoch nur die Schattenseiten auf, welche sich über mehrere Generationen schon hingezogen haben. Und da gibt es auch einen Unterschied. Also es gibt persönliche, aber auch kollektive Schatten. Und in jeder Kultur wissen wir, es gibt bestimmte Werte und Glaubensmuster. Das bedeutet einfach, dass andere Werte, Haltungen und Auffassungen dann gar nicht erwünscht werden. Und das sind eben die Schatten der Kultur. Und so hat jeder einzelne Mensch auch einen Schatten. Das heißt, will dieser sich nicht an gesellschaftliche Muster anpassen, dann lebt er einfach Werte, die seine Kultur verdrängt haben. Und dadurch entsteht eben Ablehnung, weil die Wertvorstellungen dem Schatten des Kollektivs entsprechen. Ja? Und jedoch handelt es sich aber hier um verdrängte Seelenanteile, die im Unbewussten, die man sich halt anschauen sollte. Ja? Und Schatten können ebenfalls eine sehr helle Seite verkörpern und die zeigen sich in Form von nicht entwickelten Gaben und Talenten und werden von anderen Personen einfach gespiegelt. Also wir haben eben die hellen und die dunklen Schatten, die immer mit einer nicht gelebten Seite in uns zu tun haben. Und ein Kind mit einem Jod kann jetzt nicht einfach so tun, als wäre alles in Ordnung. Ja? Also eine innere Unruhe drängt dazu, diese Themen aufzulösen. Und es geht dann dabei auf der Suche, weiß aber nicht wonach und das wird von den Familienmitgliedern als äußerst störend empfunden. Und Erwachsene, die unangenehme Gefühle verdrängt oder diverse Charaktereigenschaften verleugnen, die reagieren auf solch ein Verhalten des Kindes sehr verletzlich und auch demaskiert. Und das Kind deckt aber dies nur jedoch eben unbewusst auf und macht es zum Thema. Und es ist halt dann oft so, dass dieses Kind zum Problemkind abgestempelt wird oder gar zum schwarzen Schaf in der Familie. Und das passiert natürlich nicht absichtlich, aber das hängt mit einer tiefen Angst mit diesen Schattenthemen zusammen. Und es kann natürlich auch sein, dass die Familienmitglieder verstehen, was das Kind ihnen spiegelt. Man kann das Kind auch dabei beobachten, was es tut, also dass es etwas tut, was die Erwachsenen sich selbst nie getraut haben zu tun. Und die Folge könnten eben Eifersucht und auch Negativität sein. Und das Kind könnte aber auch auf Händen getragen werden und als etwas ganz Besonderes gesehen werden. Und dass es womöglich auch, dass es weit im Leben noch bringen wird. Und das kann passieren, aber man muss eben aufpassen, dass dieses Kind dann nicht idealisiert wird, sondern dass es wirklich so gesehen wird, wie es auch ist. Und weil sonst werden wiederum diese Schattenseiten gerne übersehen und das Kind könnte auch verzogen werden. Also und auch dadurch können eben Spannungen innerhalb der Familie entstehen. Und so würde eben das Kind die Art und Weise, wie die Menschen ihm begegnen, als sehr widersprüchlich erleben. Also einerseits mit Zurückweisung und als schwarzes Schaf und andererseits als etwas ganz Besonderes und dass es eben idealisiert wird. So, und dadurch führen eben diese Jodfiguren oft zu Identitätsproblemen. Aber nicht das Jod ist daran schuld, sondern die ganzen Erfahrungen, die man eben im Laufe des Lebens damit gemacht hat. Also und vor allem innerhalb der Familie passiert das. Und viele Kinder, die entwickeln da oft dadurch Schuldgefühle, weil eben diese Meinungen innerhalb der Familie über das Kind die gehen auseinander. Ja? Und die Familienmitglieder streiten dann auch deswegen, weil einer sagt so und einer sagt so. Und eben nicht das Kind ist daran schuld, weil es kann ja nicht begreifen, was da vor sich geht. Und man kann sich auch vorstellen, also die Intensität der Gefühle verrät, wie stark die Verdrängung in diesem Familiensystem dann ist. Also die Familienmitglieder, die am heftigsten drauf reagieren, die haben am stärksten auch verdrängt. Ja, und da kommt es dann oft vor, ja, dass das Kind ermahnt wird und dass es immer wieder das Gleiche zu hören bekommt, welches es dann auf sich bezieht, aber es handelt sich um die Probleme der Erwachsenen dabei. Und dadurch entwickelt das Kind eben Versagensängste, Schuldgefühle, Minderwertigkeitsgefühle und dadurch entsteht wiederum ein großer Leidensdruck. Ja? Eine andere Möglichkeit ist, dass ein Elternteil zum Beispiel ein Kind zuerst auf Händen trägt und meint, es ist was ganz Besonderes und dann passiert etwas im anderen Moment, wodurch das Kind einfach fallen gelassen wird. Also nur als Beispiel, das kommt eben vor, wenn die emotionale Entwicklung der Eltern noch nicht ausgereift ist. Aber als Beispiel, ein Kind wird von der Mutter vergöttert und das Kind kommt dann irgendwann in die Pubertät und sagt irgendwas zur Mutter, macht irgendeine Bemerkung und trifft die Mutter aus Versehen an ihrer verletzlichsten Stelle. Und es kann die Reaktion eben dann sein, dass die Mutter die Meinung oder die Einstellung zu dem Kind so verändert, dass sie das Kind einfach fallen lässt. Also das hat auch oft mit so Jodfiguren zu tun. Und wenn Eltern diese Thematik des Jods begreifen, dann können sie das Kind natürlich in der Entwicklung unterstützen. Und das Muster, das über mehrere Generationen besteht, arbeitet ja immer weiter. Also wichtig ist natürlich, ganz viel Verständnis und Liebe entgegenzubringen für das, was mit dem Kind dabei passiert. Und man soll es eben begleiten und spüren lassen, dass man die Thematik versteht. Das sind die wichtigsten Voraussetzungen, um dem Kind auch die Möglichkeit zu geben, auf positive Art und Weise mit dieser Jodfigur umzugehen. Und trotzdem ist das alles aber nicht ganz so einfach, weil selbst in einer Umgebung, wo dieses Kind sich geborgen fühlt und gut aufwächst, lebt sich diese Jodfigur in einem Eigenleben aus, zu dem man überhaupt keinen oder nur wenig Bezug hat. Und genau das erschwert eben den Alltag. Und das Jod eines Kindes verhält sich eben so, dass immer wenn es Lob verdient hätte, es irgendwas zugleich anstellt, wodurch das Lob dann ausbleibt. Ja? Und das, wo es dann auch zugleich noch Schimpfer bekommt. Ja? Und also immer wenn dieses Kind Wertschätzung erhalten soll, dann passiert einfach etwas, wodurch das dann nicht passiert. Und so fühlt sich das Kind dann halt immer zurückgewiesen. Und wichtig ist halt auch, dass man dabei im Auge behält, ob das Kind unbemerkt mit einem Talent beschäftigt ist. Weil es ist so, sowas sieht man nicht vordergründig bei einer also beim Kind mit einer Jodfigur, und das kann oft auch als nutzlos angesehen werden. Und wenn man jetzt die Kinder, die jetzt nachkommen, die spielen ja oft mit Tablets oder Handys. Und wenn man mal schaut, okay, wenn das Kind da ein Talent dafür hat, dann kann das ja später gefördert werden, wodurch es zu einer blitzartigen Karriere im IT-Bereich führen kann. Ja? Oder wenn man einen Uranus in der Jodfigur hat, vielleicht wird sogar super Astrologe. Kann ja sein. man kann eben sagen, Kinder mit einer Jodfigur, die fühlen sich anders. Also egal, ob zu Hause oder in der Schule, die werden häufiger missverstanden und man wird oft zum Außenseiter. Und es ist auch so, mit so einer Jodfigur hat man auch den richtigen Riecher dafür, dass man im falschen Moment etwas von sich zum Ausdruck bringt, was in dem Moment einfach gar nicht hingehört. Ja? Und deswegen brauchen diese Kinder oder Menschen mit Jodfigur umso mehr Liebe und Geborgenheit, weil sie sich diesen ganzen Herausforderungen stellen müssen. Ich komme jetzt zu den Merkmalen von einer Jodfigur. Ja? Bei einem Jod haben wir gesagt, da fehlt die Klarheit. Wir haben 8 unterschiedliche Faktoren, die mitwirken. Man ist hin und her gerissen, man spürt so eine innere Unruhe, aber auch das Gefühl der Ohnmacht. Und diese Verwirrung, die kann man ja selber nicht zuordnen und man versteht auch nicht, wie man das in Ordnung bringen kann. Also man muss eben bedenken, wenn wir jetzt schon 3 Planeten an so einer Jodfigur beteiligt haben, betrifft es schon ein Drittel des seelischen Haushaltes eines Horoskops. Also da ist Verwirrung, Sehnsüchte, Wünsche drinnen und die bleiben eben sehr lange Zeit unsicher und unklar. Und so ein typisches Merkmal von einer Jodfigur ist, es werden Reaktionen hervorgerufen, die man selbst überhaupt nicht begreift. Also Kinder mit einer Jodfigur, die schlagen oft plötzlich einen Weg ein, ohne genau zu wissen, was sie da tun. Sie machen es einfach. Oder man begibt sich in eine unbegreifliche Situation, die überhaupt nicht gewollt ist. Also man verliebt sich zum Beispiel in einen Partner, der völlig anders ist, als man das zuerst wahrnimmt. Oder man wird mit Dingen konfrontiert, die mit einem selbst nichts zu tun hat. Also man wird da oft verstrickt in Dingen. Das kommt plötzlich von außen und hat oft mit persönlichen Folgen zu tun. Also als Beispiel, eine Frau heiratet einen Mann, der mit ihr zwar gut auskommt, aber dieser Mann ist in kriminelle Geschichten verwickelt und das ist ihr gar nicht so bewusst am Anfang. Aber auch das hat mit den Schattenseiten von dieser Frau zu tun, weswegen sie genau so einen Mann dann anzieht. Bei einer Jodfigur ist ein ganz klares Merkmal, also alles, was so im Leben passiert, das hat mit Schrecken, Schock, Unsicherheit oder anderen Dingen zu tun. Also man wird oft im Leben überrumpelt. Und da habe ich ein Beispiel, und zwar eine Balletttänzerin mit Pluto und Venus in der Jodfigur, die möchte Karriere machen in diesem Bereich und bricht sich plötzlich das Rückgrat und kann dann nicht mehr Ballett tanzen. Und in der Familie war es immer so, dass es geheißen hat, ja, Frauen, die sich künstlerisch ausdrücken wollen, das geht überhaupt nicht. Also die Frau gehört eigentlich hinter den Herd. So. Und jetzt war aber trotzdem die Idee, ja, was kann ich trotzdem noch machen? Und sie hat sich überlegt, ja, mit Pluto, Venus, ja, sie könnte ja Psychologie studieren. Das würde ja mit Pluto, Venus ja auch passen. Und während des Studiums ist sie dann draufgekommen, dass sie da deutlich glücklicher war als mit dem Balletttanzen. Und auch wenn so ein Ereignis durch eine Schockreaktion hervorgerufen wird, soll man unbedingt diese Situation genauer betrachten, weil da kommen dann diese verborgenen Talente zum Vorschein. Und wenn man in dieser Schockreaktion gefangen bleibt, dann wird es schwierig, dann kann man sich ja nicht mehr weiterentwickeln oder es wird nur sehr schwer. Und das ist eben so ein weiteres Merkmal, dass man oft das Gefühl hat, in Situationen festzustecken und man empfindet so ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Aber genau das sind die Punkte, wo man wirklich hinschauen muss. Also man wird schon dorthin geführt, wo man hin soll. Und auch ist es so, dass man erlebt eben oft Ausnahmesituationen, in denen man mit negativen Folgen konfrontiert wird, ohne irgendjemanden dafür verantwortlich machen zu können. Ja? Also mit seiner Jodfigur steht man halt oft beruflich oder im sozialen Bereich, im privaten Bereich an einem Scheideweg und muss sich zwischen zwei Übeln entscheiden und es gibt oft keine Entscheidung. Ja? Und wenn ich sage, man muss sich oft zwischen zwei Übeln entscheiden, da gilt so, also in der Zeitqualität, wenn so ein Jod ausgelöst wird, dann ist es am besten abzuwarten, bis sich dieser Aspekt auflöst, weil dann kommt die Lösung von alleine. Und ich weiß, das ist in der Progression oft ein sehr langer Prozess. Und ich hatte einen Mann bei mir in der Beratung, der war getrennt von seiner Freundin und die hatten zusammen ein kleines Kind und die Frau hat sich entschieden, ins Ausland zu gehen mit dem Kind. Und der Mann hat noch zwei Kinder aus einer anderen Beziehung und hat überlegt, wie soll er diesen Kontakt aufrechterhalten, dass er das Kind regelmäßig sieht. Und ich habe gesehen, bei ihm ist in der Progression diese Jodfigur ausgelöst worden und das noch im vierten Haus. Und ich habe ihm dann, also er hat mir gesagt, es gibt keine Lösung und ich habe ihm gesagt, ja, momentan gibt es keine Lösung, aber in 3 Jahren ist dieser Aspekt weg und dann könnte es sein, entweder kommt diese Frau vielleicht sogar wieder zurück nach Österreich oder es ergibt sich etwas, wodurch dieser Kontakt dann wieder hergestellt werden kann. Aber das meine ich, das ist oft nicht so leicht, da eine Entscheidung zu treffen. Und bei so einer Jodfigur ist diese Lebensqualität auch von einer ewigen Suche bestimmt. Das heißt, man weiß nicht, wonach man sucht. Man wechselt zum Beispiel öfters die Studienrichtung, weil man überhaupt seinen Weg nicht kennt, aber dadurch findet man seinen Weg. Ja? Die Lebensplanung mit einer Jodfigur ist auch nicht wirklich möglich. Also man hat da keine Kontrolle. Wenn man etwas plant, verläuft es immer anders als gedacht. Und auch da gilt es hinzuschauen und es so anzunehmen, wie es kommt, weil Jodfiguren führen uns einfach zu unserer Bestimmung. Und ja, das letzte Merkmal ist, Menschen mit einer Jodfigur, die können nicht unter Druck arbeiten. Also es ist so, je mehr Druck da ist, desto stärker wird das Gefühl der Ohnmacht und der Unfähigkeit, obwohl gar kein Grund dafür besteht. Ja. Ich komme jetzt zu den Potenzialen der Jodfigur. Ja. In der ersten Lebenshälfte verläuft, also die erste Lebenshälfte verläuft immer anders als die zweite, wenn man so eine Jodfigur hat. Und manche erleben dann so eine wichtige Wende in ihrem Leben. Das kann auf beruflicher Ebene passieren, aber auch in der Lebenshaltung, in gesellschaftlichen, in philosophischen oder auch in religiösen Ansichten. Und diese Dinge, die nimmt man in der ersten Lebenshälfte oft gar nicht bewusst wahr. Und dieser Wendepunkt ist zu Beginn ungewöhnlich, bis man aber langsam so einen roten Faden erkennt. Und wenn man jetzt von Wendepunkt spricht, ich weiß nicht, ob von euch manche mit dem Vertex arbeiten. Susanne lacht schon, sie weiß es, sie arbeitet damit. Der Vertex ist ja auch der Wendepunkt, beziehungsweise der Aszendent der Seele. Und ich habe schon bei Auslösungen, bei Jodfiguren auch gesehen, dass zugleich der Vertex auch ausgelöst worden ist. Und das kann man ganz gut erforschen, wenn man sich mit dem beschäftigen möchte. Und wenn man noch zu diesen roten Faden kommt, der Grund dafür ist eben, dass man während der Kind- und Jugendzeit diese Entwicklungsprozesse eher unbewusst wahrnimmt. Also später löst dieses Jod einen tiefgehenden inneren Prozess aus, der eben oft durch eine Krise dazu führt, dass das Thema bewusst erlebt wird und so einen Wandlungsprozess initiiert. Und durch das Bewusstsein, welches man dann erlangt oder das dann eben erlangt wird, da wird dann dieser Entwicklungsprozess fortgesetzt und dann werden diese kreativen Prozesse gefördert. Ja? Und die Person, die wird dann endlich wach, weil das passierte zuerst alles nur unbewusst. Und dadurch werden dann mit der Zeit diese Unsicherheiten und diese Sehnsüchte, die ja diese Jodfigur mit sich bringt, die werden einfach überwunden. Und das braucht oft Zeit und bei manchen, die sich diesem Thema nicht widmen, oft das ganze Leben. Und wie schon gesagt, also Krisen und wichtige Wendepunkte, die werden ja durch Transite oder auch durch Progressionen ausgelöst. Und das ist so, als würde man mit dem Finger auf etwas hindeuten. Also der Finger zeigt Gottes, ist ja die J-Figur. Und man sollte eben in dieser Zeit, wo diese Auslösungen stattfinden, mehr darauf achten, was in dem Leben gerade passiert. Also auch auf Träume achten oder Vorahnungen oder Dinge, mit denen man sich gerade beschäftigt, weil da kommen dann diese ganzen Durchbrüche und Offenbarungen zum Vorschein. Und das hat man dann oft nicht für möglich gehalten im ersten Moment, aber das erkennt man dann. Ja? Und das kann eben dieser Beginn einer neuen Lebensphase sein. Und wenn so eine J-Figur aktiviert wird, vor allem, wie gesagt, durch Langsamläufer oder eben durch Progressionen, dann entwickeln sich plötzlich verborgene Talente. Und während dieser Aktivierung des Jods ist eben mit Extremen zu rechnen. Und da weiß man einerseits nicht weiter und andererseits ist es aber dann so, da geschehen Dinge, die einem auf den Weg zur Selbstverwirklichung bringen können, ohne dass man das in diesem Moment erkennt. Und ich weiß es von mir, als meine J-Figur durch ein Pluto-Quadrat ausgelöst wurde, hatte ich einen Job in der Firma, also in einer Firma, die furchtbar war. Es war Mobbing ununterbrochen da. Zur gleichen Zeit war aber auch meine Wohnung überschwemmt. Da musste alles rausgerissen werden. Der Vermieter wollte die Wohnung monatelang nicht sanieren. Das war auch während der Corona-Zeit. Eine Beziehung ging zu Ende, meine Katze musste eingeschläfert werden, Freundschaften gingen auseinander, also es war wirklich alles auf einmal. Ja? Und dann war es auch so, dass ich in dieser Zeit auch noch ein Studium abgeschlossen hatte und ich habe mir damals gedacht, ja, wenn ich jetzt das Studium habe, dann mache ich natürlich was mit dem Studium. Aber ich habe schon davor sehr viele Jahre mich mit Astrologie beschäftigt. Und habe mir dann gedacht, naja, kann ich das eigentlich so? Weil ich habe mir vieles selber beigebracht oder auch durch meine Mutter. Und habe mir dann überlegt, ja, dann vielleicht mache ich einmal so einen Kurs. Und habe mich dann bei der Susanne in Graz angemeldet. Und das war dann eigentlich so der Zeitpunkt, wo sich bei mir eigentlich alles verändert hat. Ich habe mich dann mit der Astrologie selbstständig gemacht. Das war gar nicht der Plan zuerst. Das war eher für mich hobbymäßig. Ich habe dann mit einer Kollegin eine Kooperation gemacht, wo wir Retreats und Veranstaltungen gestartet haben im Bereich Aromatherapie, Astrologie und Yoga. Und dann hat es mit den astrologischen Vorträgen begonnen und mittlerweile gibt es auch immer mehr Kunden, die nach Nachhilfe und Astrologiekurs fragen. Und ich glaube, jetzt ist so langsam der rote Faden für mich zu erkennen. Ja. Und das war eben lange Zeit nicht so. Und bei so einem Wendepunkt, dann merkt man dann auch, dass dieser neue Weg nicht mehr zum bisherigen Leben passt. Also das Umfeld und die Menschen, mit denen man zusammen war, das verändert sich dann schlagartig. Also es bricht auch alles weg und man bringt sich dann auf neue Art und Weise zum Ausdruck wieder. Also einzigartig natürlich. Und es ist auch so, Menschen mit einer J-Figur, die denken sehr lange, dass sie keine Gabe besitzen, weil sie eben lange auf der Suche sind und so im Leben dahinschwimmen. Und das setzt sich dann auch in den eigenen Gedanken fest. Aber man hat auch das Gefühl, irgendwie nirgendwo dazuzugehören oder dass man sogar in die falsche Familie hineingeboren wurde. Und dieses Anderssein, das kann nicht zugeordnet werden, aber es ist ganz klar, dass da, wo die J-Figur auftaucht, da ist Schattenarbeit zu leisten. So, ich komme jetzt zum dritten Teil. Wie deutet man so eine J-Figur? Also wir haben vorhin schon gehört, dass bei einem Jod, da gibt es 8 unterschiedliche Energien, die mitwirken, die sich halt gegenseitig auch beeinflussen. Zu diesen 8 unterschiedlichen Energien kommen jetzt natürlich auch noch die Häuserherrscher und die Planeten. Und wir wissen ja, mit Venus und Merkur haben wir ja Doppelherrscher. Also das kommt noch einmal dazu. Das sieht man dann auch im Beispiel nachher. Und eben die Häuserherrscher, die spielen natürlich eine Rolle. Und so verwirrend das Jod auch ist, genau dort in den Häusern ist eben auch das verborgene Potenzial und das Talent versteckt. Und wenn ihr jetzt Klienten habt, die zu euch kommen mit so einer Jodfigur, dann ist es natürlich am besten, das anhand von Beispielen zu erklären und die damit verbundenen Gefühle, dass man die auch noch da beschreibt. Weil es mischen sich so viele Energien da ein, dass man nicht eindeutig sagen kann, okay, so wirkt das. Also man muss das Schritt für Schritt angehen. Und wenn persönliche Planeten integriert sind, dann startet man mit diesen. Weil die spielen natürlich im alltäglichen Leben die größere Rolle. Also wir wissen, Sonne, Mond, Merkur, Mars und Venus, erster und zweiter Regelkreis von Rosha wäre das dann. Und nur kurz, bevor ich dann zu den Schritten komme, zur Deutung, es gibt einen Unterschied zwischen einem Jod, das schon im Geburtshoroskop angelegt ist, aber auch zum Jod in der Zeitqualität, das ausgelöst wurde. Im Geburtshoroskop ist es so, es beinhaltet eine Familienproblematik, die seit mehreren Generationen besteht. Und die Unruhe und Unsicherheit, die ist schon von Kind an gegeben. Und man lernt eben mit der Zeit damit umzugehen. Wenn das Jod jetzt in der Zeitqualität ausgelöst wird, dann handelt es sich um ein Familienthema, das in der aktuellen Familie bereinigt werden soll, aber nicht über Generationen besteht. Und die Unruhe ist natürlich gleich gegeben wie beim Jod in der Radix, aber das verschwindet dann völlig, sobald sich diese Aspektfigur auflöst in der Zeitqualität. Ja. Okay, jetzt komme ich zu den Schritten der Deutung. Man startet immer mit jedem einzelnen Jodplaneten, der dabei integriert ist, ja, und mit den Risiken. Das heißt, man beschreibt wie immer die Grunddeutung des Planeten und erklärt dann aber auch die Risiken. Und das sind eben zum Beispiel diese Unruhe, Unsicherheit, auf der Suche sein, Unklarheit, Unverständnis, aber auch die positiven Seiten dieses Planeten. Und man muss eben auch erklären, dass diese Planeten sich natürlich wechselseitig beeinflussen. Ja? Und natürlich ist es auch schwierig zu sagen, welcher Planet am stärksten in den Vordergrund tritt. Ich weiß aus den Büchern, aus der Literatur, da steht oft, dass der Planet, der an der Spitze der Jodfigur steht, am stärksten wirkt. Ich bin der Meinung, dass das nicht so ist, weil da muss man auch noch die Würden beachten. Die sind natürlich sehr wichtig. Und auch es können auch die Krisen mit dem Haus, über das der Planet herrscht, damit zu tun haben, dass das in den Vordergrund tritt. Und darüber sind sich die Astrologen noch nicht einig, aber aus der Praxis habe ich gesehen, dass es nicht immer der Planet an der Spitze der Jodfigur ist. Der zweite Punkt ist natürlich, dass man diesen Zeichenhintergrund und die Auswirkungen des Planeten deutet. Wir wissen, das Zeichen, in dem der Planet steht, beschreibt ja, auf welche Art und Weise wir uns dann wohlfühlen. Und ich habe ja schon die Würden angesprochen. Wir wissen zum Beispiel, ein Saturn im Steinbock steht im Domizil. Der steht natürlich stärker dort, als wenn ich jetzt einen Saturn im Widder habe. Der wäre ja im Fall. Und ein Saturn im Widder wäre ja so zu deuten, der hat weniger Ausdauer, der ist vielleicht unsicherer oder unklarer. Saturn ist ja die Klarheit. Und das muss man eben beachten. Und was ich noch an der Stelle auch sagen möchte, bevor ich zum nächsten Punkt komme, eben das Thema Würden und die Literatur. Also ich bin auch der Meinung, dass viele Quellen, die jetzt noch in der, also viele Quellen, wo es um die Deutung also um die Deutung der Planeten und in der Astrologie geht, dass da ja vieles noch aus der Erdepoche und noch weiter zurückliegt. Und ich bin der Meinung, also es kommen ja jetzt immer mehr neue Themen zum Vorschein, die auch anders gedeutet werden sollen. Zum Beispiel jetzt ein Uranus im Stier. Wir wissen, diese LGBTQ-Thematik ist jetzt viel präsenter geworden. Oder ich weiß nicht, habt ihr schon von In-vitro-Meat was gehört? Künstliches Fleisch aus dem Labor ist das. Und da wird Fleisch im Labor gezüchtet, es ist angeblich ein Tierschutzthema. Und eine brasilianische Fabrik wird 2024 in Spanien so eine Fabrik bauen, um dann den europäischen Markt mit diesem künstlichen Fleisch dann zu versorgen. Also wir können schon uns auf was freuen. eben künstliche Lebensmittel oder künstliche Nahrung, das wäre im Uranus im Stier. Deswegen auch da auf die Deutung achten. Oder wenn es jetzt soziale Medien ist, ja auch eine ganz starke Geschichte mittlerweile. Also Astrologen zum Beispiel auf TikTok, ich weiß nicht, ob jemand von euch diese Plattform kennt. Es ist wie Instagram, nur mit Videos. Da gehen mittlerweile Astrologen live und machen Live-Beratungen. Also das wird immer, das sind halt ganz andere Dinge jetzt. Oder auch künstliche Intelligenz oder diese ganzen Schönheitsgeschichten. Also die 20-Jährigen, ich sehe das auf den sozialen Medien, da gehen die 20-Jährigen zum Beauty-Doc und lassen sich die Lippen aufspritzen, als wäre das was ganz Normales. Und deswegen sage ich, also auch diese Dinge beachten, weil die Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, die werden halt anders ticken, die haben andere Energien im Horoskop und da sollte man eben auch schauen, welche Themen dann da in den Fokus rücken, vor allem wenn diese Jodfigur dann kommt. Ja, der dritte Punkt wäre eben, dass man eben Beispiele erzählt, so wie ich vorhin gesagt habe, wenn man in so eine blöde Situation kommt, so wie mit dieser Balletttänzerin, die sich das Rückgrat gebrochen hat. Das hat immer einen Grund, warum diese Dinge passieren, auch wenn es im ersten Moment furchtbar ist für die Person. Aber daraus ergeben sich dann die Potenziale. Der vierte Punkt wäre eben die Analyse eines möglichen Talents. Das ist dann eben ganz wichtig. Man beschreibt natürlich die Kennzeichen des Planeten und anhand dieser kann man dann die möglichen Begabungen und Talente herausfinden. Und natürlich die Häuserherrscher, wenn wir zum fünften Punkt kommen, die Beteiligung der Häuserherrscher ist natürlich ausschlaggebend auch, dass wir schauen, wo sind da die schwierigen Entscheidungen zu treffen, weil die Häuserherrscher haben das eben, bringen das mit sich, dass man in den Häusern, wo die Planeten darüber herrschen, unmögliche Entscheidungen treffen muss oder mit dem Rücken an die Wand steht und mit unlösbaren Problemen konfrontiert wird. Und die Häuser, die mit dem Jod in Verbindung stehen, die deuten immer auf eine schwierige und ungewöhnliche Entwicklung hin, aber die haben eben dieses besondere Potenzial. So, und jetzt kommen wir zur Praxis. Vierter und letzter Punkt. Wir haben hier eine Frau mit einer Jodfigur. Ich zeige sie euch gleich. So. Und ich habe hier, weil ich nicht gewusst habe, ob man das auf dem Beamer sieht, habe ich die Quinkungse in Rot strichliert eingezeichnet. Sieht man das hier? So, genau. Die sind hier ausnahmsweise rot, normal gehören sie grün. Und wir haben hier eine Jodfigur mit 5 Planeten. Also wir haben schon die Hälfte des seelischen Haushaltes in dieser Jodfigur verpackt. Sonne und Merkur-Konjunktion hier an der Spitze. Dann haben wir Saturn-Pluto-Konjunktion. Und da muss ich kurz was dazu sagen. Ich habe gesagt, wir haben eigentlich 3 Elemente. Und in diesem Fall haben wir sogar 4 Elemente, weil diese Saturn-Pluto-Konjunktion ist außer Zeichen. Wir haben den Pluto noch in der Waage und der steht aber noch in der Konjunktion mit dem Saturn und der Pluto hat hier spielt eine entscheidende Rolle aus diesem Familiensystem, das ich euch jetzt zeigen werde. Ihr werdet sehen, der Pluto hat immer am IC bzw. im vierten Haus eine Bedeutung und deswegen nehme ich den auch mit bei dieser Deutung in der Jodfigur. Und dann haben wir noch den Mond dabei, also wir haben schon mit Sonne, Merkur und Mond den ersten Regelkreis von Roscha. Und die Jodfigur steht im ersten, dritten und im achten Haus. Das heißt, wir haben hier jetzt 7 Häuserherrscher. Und das würde ich euch jetzt kurz noch erklären. Wir haben hier noch einen Löwe-Aszendent. Wir sind da auf 28 Grad und 50 Bogenminuten. Und deswegen haben wir den Herrscher von 1, also die Sonne geht in 8. Wir haben dann mit dem Herr 2, weil wir den Merkur haben, haben wir hier einen Doppelherrscher. Das heißt, wir haben Herr 2 und Herr 10, geht auch in 8. Da haben wir schon einmal eine Konjunktion mit Sonne-Merkur. Und Diese Konjunktion ist auch besonders, weil sie nur ein paar Bogensekunden auseinander steht. Das nennt man Kazimi. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Das ist aus der klassischen Astrologie und nennt sich übersetzt im Herzen der Sonne, weil dieser Merkur so nah an der Sonne steht, dass er eigentlich laut klassischer Astrologie verbrannt ist. Es wäre ein verbrannter Merkur, allerdings ist es die klassische Astrologie. Und in unserer Astrologie ist es ein Intelligenzaspekt, kann man sagen. Also diese Menschen, die sind sehr gescheit, sagt man. Dann haben wir noch eben diese Saturn-Pluto-Konjunktion mit Herr 4 in 3 und Herr 5 in 3. Und den Herr 11, Krebs, geht in 1 und den Herr 12 in 8. Also ihr seht, wenn dieses Jod ausgelöst wird, dann haben wir 7 Häuserherrscher, die daran beteiligt sind, plus die Häuser, in dem die Jodfigur steht. Also da wird fast das gesamte Horoskop aktiviert und so ziemlich jeder Lebensbereich ist da ein Thema einfach. Wenn man das jetzt so deutet, dann kann man sagen, also die Sonne, die steht ja auf der Spitze dieser Jodfigur. Da haben wir Herr 1 und Herr 12. Wir wissen, mit Herr 1 in 8, da hat die Geburt schon, ist die Geburt schon mit einer Krise verbunden. Ich weiß das von der Kundin, das war ein Kaiserschnitt. Die Frau ist ein Witter und hätte Fisch werden sollen und es wurde dann aber irgendwann die Geburt eingeleitet. Und wir wissen, mit Herr 1 in 8 ist schon die Burnout-Gefährdung größer. Man verausgabt sich sehr für andere. Und wenn man so eine Sonne in der Jodfigur drinstehen hat, dann ist es sehr schwierig, die eigene Identität zu entwickeln, beziehungsweise sich selbst zu verwirklichen, ist ein langer und schwieriger Weg. Natürlich hat es auch mit anderen Aspekten hier zu tun, aber es ist auch ein geschwächtes Selbst, also ein geschwächtes Selbstbewusstsein da und auch ist man in den Handlungen eingeschränkt, was natürlich auch mit dieser Saturn-Pluto-Konjunktion zu tun hat, die das Quinkungs hier macht. Weil der Saturn schränkt ja uns ein und die Sonne sind ja die Handlungen. Und diese Menschen, die haben dann eher Schuldgefühle, diese Witterqualität wirklich auszuleben. Die sind in den Handlungen blockiert. Die Durchsetzung ist eher geschwächt und mit dem Pluto, da ist es ja auch die Angst verbunden, etwas falsch zu machen. Man hat da mit dieser Saturn-Pluto-Konjunktion schon sehr hohe Ansprüche an sich selber. Und so könnte man das einmal angehen. Aber das Potenzial jetzt von Herr 1 in 8 und Herr 12 in 8 wäre, dass man, Herr 1 in 8, Entschuldigung, wäre, dass man ein toller Therapeut wird oder dass man sogar gut organisieren kann, wenn man nicht unter Druck steht. Wenn man sich den Herr 12 in 8 anschaut, dann kann man denken, okay, das hat mit einem Ahnenthema zu tun. Also da soll etwas Verborgenes ans Licht gebracht werden und da soll man eben Ahnenforschung machen und das wurde ja hier anhand der Horoskope gemacht und auch durch Aufstellungen. Und da gibt es noch ein paar spannende Dinge, die ich euch dann erzählen werde, aber das Potenzial hierzu ist, dass man sich mit medizinisch-therapeutischen Berufen auseinandersetzt. Dann haben wir den Mond im ersten Haus, der Herr 11 in 1, und wir wissen, ein Mond im ersten Haus, der steht schon schwach. Also der hat diese Witterbetonung durch das erste Haus und in der Jungfrau passt man sich ja an. Und das ist ja, man sagt ja auch, das ist die emotionale Intelligenz, man überlegt, was man fühlen darf, so kann das in die Richtung gehen. Und so ein Mond in so einer Jodfigur ist deutlich mehr verletzbarer und leichter zu verunsichern. Also wenn da was daherkommt, dann bringt es die Person so dermaßen im Gleichgewicht, dass es wirklich eine Zeit lang braucht, um wieder in die Ruhe zu kommen. Und der Mond steht natürlich auch noch im Sextil zu Saturn-Pluto. Also das ist jetzt auch nicht ganz so einfach. Und wenn man den Herr 11 in 1 bedenkt, dann kann es auch sein, dass man womöglich am Ende immer alleine dasteht und weil man sich mit den falschen Menschen umgeben hat. Also da kann man auch genauer hinschauen, mit wem man es zu tun hat. Wenn man jetzt den Doppelherrscher, also den Merkur, sich anschaut mit Herr 2 und Herr 10, in 8, dann ist es so, dass bis man seine wahre Berufung gefunden hat, dauert es etwas. Aber wenn man sie dann gefunden hat, dann steigert das den Selbstwert und finanziell, also zweites Haus und die Berufung, läuft es dann auch besser. Und genau, da kann man dann eben auch hinschauen genauer, was die wahre Berufung ist. Und wenn man noch den Herr 4 in 3, also Skorpion mit Pluto, deutet und den Herr 5 in 3, wir haben ja gesagt, da haben wir die Konjunktion, da kann man sagen, im dritten Haus kann es im Schulalter oder in der Grundschule, drittes Haus ist ja die Grundschule, kann es zu Sprachfehlern kommen. Und ich weiß von dieser Kundin, die musste in der Schule zu einer Logopädin gehen, die hatte einen Sprachfehler, also einen S-Fehler und musste das dann korrigieren lassen. Aber es gab auch durch Autoritätspersonen Probleme, also mit Lehrern in der Grundschule gab es da massive Probleme, sodass sie die Klasse wechseln musste. Und wir wissen auch, mit dem Skorpion IC ist ja die Kindheit auch nicht unbedingt so einfach. Und Saturn-Pluto, das hat ja mit grenzverletzenden Machtthemen auch zu tun. Aber das Potenzial ist hier sehr groß, weil man kann ja unterrichten und beraten im therapeutischen Bereich, weil man kann ja die Nüsse der anderen knacken. Also es ist ja mit Saturn im Skorpion schon gegeben, aber mit Saturn-Pluto-Konjunktion hat man das doppelt und im dritten Haus passt es natürlich sehr gut. Also Saturn-Pluto ist nicht immer ganz so schlecht, wie man glaubt. Und wir wissen ja auch, das dritte Haus hat ja auch mit Luft und Atmung zu tun, aber auch mit dem Straßenverkehr. Und da komme ich dann zu einem Beispiel noch dazu. Also das kann man sich dann merken. Aber vorher zeige ich euch ein Beispiel von derselben Person. Da gab es einen operativen Eingriff. Das nennt sich Lumbalpunktion. Und das wurde ausgelöst durch ein Viererjod. Zuerst erkläre ich euch, was ist eine Lumbalpunktion, wer das nicht kennt. Und dann komme ich auf dieses Viererjod zu sprechen. So eine Lumbalpunktion, das ist ein Eingriff, der bei vollem Bewusstsein gemacht wird. Und der Patient, der legt, also wird nach vor, also der muss sich nach vor bücken, oder also im Sitzen passiert das. Der Patient beugt sich nach vor oder im Liegen rollt er sich zusammen, damit die Wirbel auseinandergehen. Und man geht dann mit einer Punktionskanüle zwischen dritten und vierten Lendenwirbel hinein ins Rückenmark, da wird reingestochen und dann wird dort Nervenwasser entzogen, also Liquor. Und das wird gemacht, wenn man einen Verdacht auf Hirnhautentzündung hat. Also das ist jetzt nicht so ein toller Eingriff, den man gerne macht. Also als Hirnhautentzündung hat es da keine gegeben, aber 3 Jahre Krankenstand. Weil der Eingriff so problematisch verlaufen ist, das ist in Graz im LKH auf der Notaufnahme gemacht worden. Die Notaufnahme war überfüllt, die Ärzte dort waren völlig überarbeitet und man hat da versucht, mit voller Gewalt reinzustechen mehrfach und hat da anscheinend etwas verletzt. Und nach so einem Eingriff ist es so, man muss da eigentlich 12 bis 24 Stunden liegen bleiben, damit sich dieses Nervenwasser im Rückenmark nachbildet, weil sobald man aufsteht, ist der Hirndruck nicht ausgeglichen. Das heißt, man hat enorme Kopfschmerzen. Und genau so war es bei dieser Person. Und es ging wirklich 3 Jahre so lang, also lang so. Es war, so wie sie mir das erzählt hat, war das wirklich furchtbar. Und diese Kundin, die musste eben gleich aufstehen nach diesem Eingriff. Und dadurch ist dieser Druckausgleich nicht gegeben gewesen. Also dadurch, dass das Krankenhaus so überfüllt war, musste sie sofort die Liege freimachen und dann ist das alles passiert. So, und dann zeige ich euch das jetzt. Das Viererjod zur Erklärung. Tracy Marx beschreibt das Viererjod so: Wir haben ganz normal das Jod und in der Halbsumme von dem Sextil haben wir dann die Auslösung, also das wäre dann in der Planet, der in der Halbsumme hier steht, im Sextil, bildet dieses Viererjod. Und das kann man schon angelegt haben im Grundhoroskop oder es wird ausgelöst in der Zeitqualität. Und zur Erklärung, ich arbeite auf 3 Ebenen. Das heißt, in der Mitte haben wir ganz normal die Radix, dann in der zweiten Ebene haben wir die Progressionen und ganz außen sind die Transite. Und ich mache das so aus dem Grund, weil oft die Transite die Progressionen auch auslösen können und dadurch übersieht man oft was. Deswegen, das schaut jetzt viel aus, aber das macht schon Sinn, wenn man so arbeitet. Und diese Jodfigur, was wir jetzt gesehen haben mit den fünf Planeten, die wurde mehrfach ausgelöst am Tag, wo dieser Eingriff gemacht wurde. Und das zeige ich euch jetzt. Die wurde fünfmal ausgelöst. Also schon ordentlich. Durch den progressiven Mond, ihr seht es, der hat ja erstens einmal hat einmal in der Halbsumme diese Auslösung gemacht und stand dann in Opposition zu Sonne und Merkur. Der Transit Uranus, der ist zwar schon separativ, aber der hat trotzdem noch eine Wirkung, weil die Konjunktion noch wirkt. Der hat das zusätzlich ausgelöst. Dann stand hier der Transit Pluto im Quadrat zur Spitze von Sonne Merkur, aber auch im Quadrat zum Uranus. Zum progressiven Mond geht es sich noch nicht ganz aus. Das war mal so die erste Sache. Und wir wissen, bei Vollmond soll man ja keinen operativen Eingriff machen. Und in der Progression haben wir ja auch einen Vollmond, der hier gebildet wurde. Also es ist kein gutes Datum für einen operativen Eingriff. Natürlich, wenn es ein Notfall ist, kann man nichts ändern. Aber wir hatten hier an dem Tag einen Mond im Wassermann. Und der Mond im Wassermann ist ja dem zentralen Nervensystem zugeordnet. Und wenn das im Rückenmark passiert, betrifft das natürlich auch das Nervensystem. Also auch nicht der beste Zeitpunkt, um das zu machen. Und zusätzlich, ich habe hier noch zwei weitere Planeten eingekranzelt. Die progressive Sonne bildet hier noch ein Sextil zum Transit Neptun und löst hier noch einmal ein Viererjod aus, weil wir haben ja hier auch Sonne-Merkur in der Halbsumme und in Opposition den progressiven Mond. Also das wurde wirklich so oft ausgelöst an dem Tag oder war zu diesem Zeitpunkt so. Und man muss auch sagen, nachdem das ja in der Progression und Langsamläufer ist, das war noch ungefähr 2 Monate später auch so und diese Person war als Designerin selbstständig und da ging die Selbstständigkeit auch zu Ende, durch diesen Krankenstand, muss man sagen. Also das war damals so. Dann ging das Ganze weiter. 5 Monate später bildete sich dann ein weiteres Jod. Ihr seht hier, die Venus macht in der Radix schon ein Quinkungs zu Uranus-Jupiter und der progressive Mond ist dann weitergegangen und bildete eine neue Jodfigur hier. Da war es so, die Kundin, die war auch noch angestellt und die Firma ging dann in Konkurs zu dem Zeitpunkt. Also das war dann auch noch so und da sollte es anscheinend nicht so sein, in diesem Bereich zu arbeiten. Dann ging das Ganze weiter. 9 Monate später, der progressive Mond stand in Konjunktion mit dem Pluto, löste eben die Pluto-Saturn-Konjunktion aus. Der aufsteigende Mondknoten hat es auch noch getriggert und der Transit Saturn hier, der stand hier am IC und bildete, das sieht man hier leider nicht so gut, bildet ein 1,5 Quadrat zur Spitze des Jods. Und da wurde bekannt, dass der Vater von dieser Person Krebs hat. So war das dann in der Geschichte. Und dann, wenn man weitergeht, es sind dann 1,5 Jahre später vergangen. Ihr habt vorher gesehen, der progressive Mond stand auf dem Pluto, der ist dann durch den Skorpion gegangen und stand dann auf dem IC, da wo vorhin der Transit Saturn gestanden ist, und hat diese Jodfigur wieder am Todestag ausgelöst. Das sieht man hier ein bisschen besser. Ihr seht, hier ist ein 1,5 Quadrat zur Spitze des Jods. Also so kann man das sehen, wie sich das mit der Zeit nach und nach auslöst. Also es ist wirklich eine Kette von Ereignissen, die da kommt. Und natürlich sind dazwischen noch viel mehr Dinge passiert. Die kann ich nur heute nicht alle nennen, das wird den Rahmen sprengen. Aber was klar war, die Person war unglücklich in dem Beruf, wo sie war. Und durch diese achte Hausbetonung bzw. Skorpion am IC war klar, es geht auch um ein Familienthema, das im System bereinigt werden soll. Genau. Und wenn man sich das jetzt anschaut, also da ist der Todestag vom Vater. Und wenn man sich jetzt den Vater anschaut, der Vater hat schon ein Viererjod in der Radix angelegt. Hier haben wir die Spitze des Jods, ist der MC. Der bildet das Quinkungs zum Saturn im Krebs, wenn man sich die Würden eben anschaut, im Krebs, ins zweite Haus. Jupiter steht hier in der Jungfrau und hier als vierter Punkt der Pluto am IC. Und wir haben ja gesehen, beim ersten Horoskop war ja das Skorpion IC. Also das wiederholt sich schon. Und genau. Auf jeden Fall, wenn man sich hier dann anschaut, also ich habe auch hier den Todestag ausgewertet. Der Todestag, da war es so, der progressive Aszendent hat dieses Sextil in der Halbsumme ausgelöst. Das kann man hier sehen. Zusätzlich war es dann so, dass die progressive Sonne stand im sechsten Haus im Skorpion, hat ein T-Quadrat ausgelöst zum MC, also die Spitze des Jods, und zum Pluto am IC und hat noch ein Trigon zum Saturn gebildet. Und auch hier gibt es natürlich mehrere Auslösungen. Also hier wurde noch einmal ein Viererjod gebildet zum gleichen Zeitpunkt. Und wenn man dann noch einmal weiterschaut, dann kann man auch hier sehen, der Transit Saturn hat ein Sextil zum MC gebildet und zugleich die Jodfigur durch den Saturn an der Spitze in der Radix ausgelöst. Und da war es so, der Mann hatte ein Leberkarzinom und wir wissen auch, in der Leber sind die unterdrückten Emotionen und auch die unterdrückte Wut. Und mit einem Saturn im Krebs, da mauert man ja, da unterdrückt man ja auch seine Emotionen. Und das braucht ja auch ein Ventil, wenn man solange das unterdrückt. Und dieses Ventil gab es anscheinend nicht, weswegen dann dieser Krebs ausgelöst wurde oder in Gang gesetzt wurde. Und der Saturn ist ja auch der Herrscher des achten Hauses und geht ins zweite Haus. Und das hat ja auch mit der Sippe zu tun, also mit der Familie Sippe, also Krebs und zweites Haus. Und wenn man dann noch weiter schaut, wenn man sich jetzt den Vater von dem Mann anschaut, also der Opa jetzt, der hat natürlich auch eine Jodfigur. Also das zieht sich wirklich durch dieses Familiensystem. Und auch hier haben wir den Pluto im vierten Haus. Also auch das zieht sich durch. Und das ist jetzt spannend, weil dieser Mann ist an einem Autounfall gestorben. Und das ist das Wichtige jetzt, was ich euch sage, was in dem Familiensystem so entscheidend war. Ich zeige euch jetzt den Tag, wo dieser Autounfall stattgefunden hat. Das war Anfang der 70er Jahre. Und da stand bei ihm der progressive Mond im achten Haus und im Skorpion, macht ein Trigon zur Venus, steht aber auch in Opposition zum Merkur. Und das Rote ist immer die Jodfigur. Das habe ich jetzt vorhin gar nicht gesagt. Also Venus, Merkur und Jupiter sind in dieser Jodfigur integriert. Und allein durch den progressiven Mond wurden Venus und Merkur schon ausgelöst. Zugleich, das kann man noch zusätzlich deuten, wir haben hier den Pluto im vierten Haus. Der wurde durch die progressive Sonne getriggert. Also der ging durch das Die ging durch das Pluto-Areal und der Saturn im Transit stand am progressiven Aszendent und löste wiederum im Quadrat diese Venus aus. Und die Venus ist der Herr 3 und der Herr 8, also das kann man auch umlegen auf Tod durch Autounfall, wenn man so möchte. Und dieser Unfall, der war so heftig, also damals gab es noch kein Airbag. Beim Unfall ist das Lenkrad im Brustkorb drinnen gesteckt und er war sofort tot. Und ich habe ihm vorhin gesagt, drittes Haus hat mit Luft und Atmung zu tun. Ich zeige euch dann was dazu. Und in dem Auto saß dann auch noch die Frau drinnen, also die Oma jetzt von der Tochter mit der Lumbalpunktion. Und die hat den Autounfall zuerst überlebt, war aber 2 Monate lang im Koma und dann wurden die Maschinen abgeschaltet. Ja? Weil man gesagt hat, da kann man nichts mehr tun, die wacht nicht mehr auf. Und ich habe dann noch herausgefunden, wenn man sich jetzt die Oma und die Enkeltochter anschaut, links die Oma mit Saturn-Pluto-Konjunktion. Sie hat die Saturn-Pluto-Konjunktion in Zwilling und im Krebs und die Enkeltochter hat es im dritten Haus. Und bei der Enkeltochter macht es ja ein Trigon zum aufsteigenden Mondknoten. Und wenn man jetzt das in der Synastrie sich anschaut, dann steht von der Oma außen diese Saturn-Pluto-Konjunktion auf dem aufsteigenden Mondknoten und bildet eben dieses Trigon. Also da soll etwas gesehen werden. Und wenn man so möchte, wer mit sensitiven Punkten arbeitet von euch, kann man da noch weiter gehen. Am aufsteigenden Mondknoten von dieser Enkeltochter ist der Jenseitseinfluss und bei der Oma ist es bei der Saturn-Pluto-Konjunktion dabei. Und es war so, dass die Enkeltochter, die hatte den exakt gleichen Autounfall wie diese Großeltern. Also es war auch ein frontaler Zusammenstoß. Diese Enkeltochter hatte auch bei dem Auto keinen Airbag, aber sie hat es überlebt. Also sie hat Prellungen, Gehirnerschütterung gehabt. Also für das, was passiert ist, war das nichts. Und das Interessante ist, dass dieser Autounfall von der Enkeltochter, der wurde auch durch Saturn-Pluto in der Opposition ausgelöst und macht wieder ein 1,5 Quadrat zur Jodfigur, also zu Saturn-Pluto. Und der Pluto macht ein 1,5 Quadrat zu Saturn-Pluto. Das ist jetzt nur der Transit in dem Fall. Und diese Enkeltochter, die ist dann zu mir in die Beratung gekommen und wir sind dann eben durch diese Aufarbeitung draufgekommen, dass da im Familiensystem was zum Anschauen gibt. Und durch diese dritte Hausbetonung mit Saturn-Pluto hatte sie auch immer wieder Atemprobleme. Also die ist auch als Kind fast gestorben an einer Kehlkopfentzündung. Die musste 5 Tage intubiert werden und so weiter und hatte dann immer wieder so Asthmaanfälle. Und dann habe ich sie zu einer Aufstellung geschickt, wo das angeschaut wurde. Und dann war es so, da wurden der Vater und die Großeltern reingeholt. Man hat gesehen, dass dieses Lenkrad, was bei dem Opa im Brustkorb gesteckt ist, mit diesen Atemproblemen von dieser Enkeltochter zu tun hat. Also das wurde dann eben aufgearbeitet. Und das andere war dann noch, die Oma, wo die Maschinen abgeschaltet wurden, die wusste nicht einmal, dass sie tot ist. Also da konnte man sie praktisch ins Licht führen durch diese Aufstellung. Und dann hat sich das bei dieser Enkeltochter auch beruhigt, alles miteinander, weil da war ja ständig irgendwo Stress und mit der Atmung. Und durch diese Aufstellung hat sich da sehr viel gelöst. Ich muss auch sagen, sie hat dann noch ein paar energetische Arbeiten gemacht, die dann eben auf anderer Ebene gewirkt haben. Aber das war so der Hintergrund dieser Geschichte anscheinend. Und wir wissen, man kann da noch viel mehr in die Tiefe gehen und noch weiter arbeiten. Aber das war mal so, was ich euch heute präsentieren wollte. Und ich hoffe, ihr habt das sehr spannend gefunden und bedanke mich, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Ja.